So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 8. April 2024. Heute richtig was los bei Jung und Naiv. Pressekonferenz voll mitgenommen, 3 Stunden plus Klaus Wieselski Interview gerade hinter uns. Ja, das letzte Interview mit Klaus Wieselski als GDL-Boss und nun kümmern wir uns um die Wirtschaftsthemen der Woche. Hans hat es eben im Abspann bei Klaus Wieselski schon richtig gesagt. Ja, auch wir werden über den Verkehr hier heute sprechen müssen. Da gibt's ein paar schlechte Neuigkeiten, über die zu reden ist. Gute Neuigkeit ist, es gibt noch ein paar Tickets für die Palastrevolution. Also, wer dabei sein will, Ende Juni, schnell sein, schnell noch ein Ticket sichern. Den Link dazu müsste es jetzt schon unten in der Videobeschreibung geben, für alle, die live dabei sind. Sonst spätestens nach Ende des Streams. Es gibt doch immer einen Gutscheincode. Ich komme wegen Hans. 5 Euro spart man da, die dann gut investiert sind in die teurer gewordenen Brötchen bei Bäcker Lutze. Na, was soll man machen? Auch Bäcker Lutze muss ja gucken, wo er bleibt. Ne? Spaß beiseite. Wir sind also mit 1,5 Stunden Verzögerung unterwegs. In der Bahn, bei der Bahn würde man sagen, wir sind also gerade pünktlich. Von daher, nicht lang schlanken. Wir gehen gleich rein in die Nachrichten der Woche. Und wir fangen an mit den guten Nachrichten. Die gute Nachricht betrifft das Preisniveau in Deutschland. Bevor wir über die Verbraucherpreise sprechen, dass die klassischen Inflationszahlen, erstmal über einen der Vorboten, nämlich die sogenannten Importpreise. Die sind im Februar 2024 4,9% günstiger gewesen als im Vorjahresmonat, Februar 2023. Die sind 0,2% günstiger gewesen als im Vormonat. Und jetzt ganz entscheidend ist hier diese Grafik. Das ist nämlich der Index der Einfuhrpreise. Und hier sehen wir den ganzen Energiepreisschock in Schwarz beim Erdgas beispielsweise. Und das Erdgas ist massiv nach oben geschossen, mittlerweile wieder unten. Der Gesamtindex steht jetzt bei 111,5, bedeutet die Preise im Februar 2024, die Einfuhrpreise sind 11,5% teurer als 2021. Der Hochpunkt, der lag bei fast 130, seitdem ist es also 19 Indexpunkte nach unten geklettert und wir haben also die Preisspitze, zumindest was die Importpreise angeht, hinter uns gelassen, ja, bei den Importen, da wo der Preisschock ja herkam. Wir haben ja wenig Energie, die wir in Deutschland selber herstellen, viel Gas und Öl, was wir aus dem Ausland importieren, früher zu viel aus Russland, mittlerweile aus anderen Ländern, da gibt es den Preisschock nicht mehr. Entsprechend ist auch die Inflationsrate wieder ganz, ganz nah an die Zielinflationsrate gefallen. Gute Nachricht, hier nämlich, Inflation fällt im März auf tiefsten Stand seit knapp 3 Jahren. Die Statistiker vom Statistischen Bundesamt waren mal wieder fleißig und haben uns ausgerechnet, dass die Inflationsrate im März bei 2,2% lag. Das bedeutet, die Preise waren im März 2,2% höher als im Vorjahresmonat, also als im März 2023. Schlechte Nachricht allerdings, von Februar auf März sind die Preise um 0,4% gestiegen. Und ihr wisst sicherlich, wir haben es hier im Wirtschaftsbriefing schon häufig gehabt. Es ist für die deutsche Medienlandschaft und wie wir gleich auch sehen werden, selbst für Ökonomen und Politiker immer eine schwierige Konstellation, darüber zu reden, wenn die Inflationsrate fällt, aber die Preise steigen. Ja. Warum? Weil wir leider diese Angewohnheit haben, vielleicht ist es auch einfach pragmatisch so, bei der Inflationsrate diesem Vorjahreswert sehr viel Bedeutung beizumessen, ja, also den Februar 24 zum Februar oder den März 24 zum März 23 vergleichen. Dann passieren aber manchmal solche Fehler wie hier beispielsweise Marcel Fratscher, Der schreibt, die Inflation in Deutschland ist erneut deutlich gesunken auf 2,2% im März 2024 und entspricht nun wieder dem Ziel der Preisstabilität. Das ist richtig. Dann macht er einen entscheidenden Hinweis. Eine geringe Inflation bedeutet jedoch nicht, dass die Preise sinken. Das stimmt. Sondern lediglich, dass sie nicht mehr steigen. Auch das, da, beziehungsweise der Teil stimmt leider nicht. Weil immer wenn man darüber schreibt, Preise sinken, Preise steigen. Wir sehen gerade, ja, die Preise sind im letzten Monat gestiegen, die Inflationsrate für den März aber gefallen, weil man eben auf das Vorjahresergebnis guckt. Bei der Veränderungsrate kann es sogar so sein, ja, dass die Inflationsrate höher ausfällt, obwohl die Preise fallen und andersrum. Warum? Naja, wenn sie im Vorjahresmonat einfach schneller gefallen oder schneller gestiegen sind, welche Richtung man auch nimmt, dann fällt die Inflationsrate eben entsprechend so aus. Das heißt, der Tweet, so wie er dasteht, ist nicht richtig. Genauso wie dieser Tweet von Andreas Audretsch, ein Abgeordneter der Grünen. Ich habe die einfach... Es gab ziemlich viele Tweets in die Richtung und weil wir einfach so häufig darüber sprechen, dachte ich, ist es mal gut, von den Schlagzeilen mal wegzugehen und Ökonomen und Politiker mit ins Boot zu holen. Geht gar nicht um die Personen an sich. Die Inflation fällt auf ein Dreijahrestief, schreibt Andreas Audretsch auf X. Das ist richtig. Erstmals seit 2015 gehen die Preise für Lebensmittel runter. Oh, ist das so? Faktencheck. Ja, der Jahreswert, ja, die Inflationsrate für die Nahrungsmittel lag bei minus 0,7%. Das kann das erste Mal so gewesen sein im Jahresvergleich. Tatsächlich ist es aber so, dass die Preise für Nahrungsmittel schon vorher mal runtergegangen sind. Dafür müsste man nämlich auf den Verbraucherpreisindex schauen. Hier Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Der steht bei 132,0, kommt von 132,3. Ja. Stand aber in der Vergangenheit auch schon mal bei 131,5 und war zwischenzeitlich auf 129,7 sogar gesunken. Bedeutet, die Nahrungsmittelpreise, die schwanken seit mehr als, ja, seit fast 2 Jahren, kann man mittlerweile sagen, auf einem ziemlich, ja, stabilen Niveau von um die 130 Indexpunkte. Da ist also, ja, schon lange nicht mehr viel Bewegung drin. Seit einem Jahr, sorry, ne, das ist ja Februar 24 und Februar 23, seit einem Jahr recht stabil um den Wert von 130. Auch diese Schlussfolgerung ist also falsch. Die Energiepreise sinken massiv, schreibt er weiter, das stimmt. Und dann, wir sind weg von Putins teurem Gas, Wind und Sonne produzieren günstige Energie, die Zukunft klopft an. Wiederum richtig, die Energiepreise haben wir gesehen, der maßgebliche Treiber dafür, dass die Inflationsrate runtergekommen ist. Die Ampel feiert sich aber, nicht nur Andreas Audretsch, mit diesem Hashtag Danke Habeck, auch die FDP feiert sich dafür, dass die Inflationsrate jetzt wieder nah am Ziel ist. Und die FDP schreibt das, anders als die Grünen, nicht dem Wirtschaftsminister gut, sondern natürlich dem Finanzminister Christian Lindner und dessen Sparpolitik. Die Realität ist aber, ja, selbst wenn die Inflationsrate wieder auf Kurs ist, seit dem Jahreswechsel sind die Preise kräftig gestiegen. Der Index stand zum Jahresende bei 117,4, ja, und stand im Februar bei 118,1. Jetzt wissen wir, dass er im März wieder 0,4% gestiegen ist. Das bedeutet, wenn man das dann da drauf rechnet, ist man bei 118,5. Und das ist ungefähr ein Indexpunkt, ungefähr also am Ende, mathematisch jetzt kleines bisschen ungenau, 1 Prozentpunkt, den die Preise in allein 3 Monaten gestiegen sind. Ja. Wenn man das jetzt für das ganze Jahr errechnen würde, würde das bedeuten, die Inflationsrate, wenn das in dem Verlauf weitergeht, für das Jahr 24 mit dem Trend der ersten 3 Monate würde bei 4% liegen und das ist weit über dem Ziel. Die Realität ist nämlich, die Ampel, und das hatten wir schon im Januar mal, hat die Deutsche Bank mal ausgerechnet. Die Ampel hat den Verbraucherpreisindex nach oben geschoben. Die Inflationsrate wäre 0,6 Prozentpunkte weniger, wenn der Haushalt nicht so viele neue Belastungen, LKW-Maut, CO2-Preis, Mehrwertsteuer auf die Gastro. Jetzt ab 1. April Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Plastikabgabe, wenn die Ampel nicht über so viele Mechanismen die Preise verteuert hätte. Bedeutet, alle Ampelpolitiker, die schreiben, Hashtag danke Habeck oder Hashtag danke Lindner, meinetwegen auch Hashtag danke Scholz, dass die Inflation irgendwie bekämpft sei. Ja, das hätte man im Dezember schreiben können. Ja, da sind die Preise nämlich zuletzt wirklich rückläufig gewesen. Jetzt allerdings nicht mehr. Worauf ich mit all dem nur hin will, ist keine Klugscheißerei für die Sache oder um des Klugscheißer-Willens, sondern wir reden in Deutschland, wo wir sehr sensibel mit dem Thema Inflation umgehen, sehr häufig an der Sache vorbei und sind mit diesen Zahlen immer wieder überfordert. Ja. Am besten wäre, wir würden aufhören, diesen Jahresvergleichen und dann März-Jahresvergleich mit April-Jahresvergleich zu vergleichen. Vier Werte, ja, die wenig miteinander zu tun haben, sondern uns irgendwie angewöhnen, auf den Index zu schauen. Ja, das ist das Beste, da passieren einem dann nicht so viele Fehler. Und dann sieht man trotzdem allgemein, gibt es auch bei den Verbraucherpreisen jetzt nicht mehr so eine krasse Entwicklung, wie es 22 und 23 gibt, also Aufregung jetzt nicht mehr. Aber das Preisniveau ist trotzdem im März so hoch, wie es in Deutschland bei den Verbraucherpreisen noch nie war. Solange also die Löhne nicht gestiegen sind, sind die Löhne weiterhin entwertet und die Kaufkraft geringer. Zur Vollständigkeit, nicht nur in Deutschland ist die Inflationsrate wieder nah am Ziel, sondern auch, was den ganzen Euroraum angeht, Inflation im Euroraum geht auf 2,4% zurück, sehr nah am Ziel der EZB. Und Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, hatte angekündigt, im Juni alle Daten zu haben, um eine Entscheidung zu treffen über die zukünftige Inflationsrate. Das will sie abhängig machen von den Daten, die ihr dann vorliegen. Könnte sie zum Beispiel auf die Importpreise gucken, ja, einer der Vorboten, oder auf die Großhandelspreise oder eben hier auf die Verbraucherpreisentwicklung. Es gibt sogar zukünftige Zahlen, die sie mit berücksichtigen kann, denn die wichtigen Preistreiber wie Gas oder Öl, die werden ja an Märkten gehandelt und da gibt es heute schon einen Preis für Gas, was dann in ein oder zwei Jahren geliefert wird. Darüber kann man dann ja schlussfolgern, wie denn der Preisdruck bei Gas oder Öl ist. Man kann nur hoffen, dass sie diese Daten schnell sich zur Brust nehmen, um dann eine Entscheidung über den Zins zu treffen, denn am Finanzmarkt, wir hatten es letzte Woche in der Gemeinschaftsdiagnose, an den Immobilienmärkten, bei den Banken, überall, ja, wird auf Zinssenkungen gesetzt, spekuliert. Wenn die nicht kommen, aus irgendeinem Grund, den die Datenlage eigentlich nicht hergibt, denn eigentlich jetzt schon sind die Daten ausreichend, um zu sagen, wir senken den Zins wieder, dann verzögert sich nur die wirtschaftliche Erholung und das können wir nicht wollen. Eine auf den ersten Blick gute Nachricht, nochmal von den Statistikern. Die Fahrgastzahl im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen ist 2023 um 7% gestiegen. Ja, sehr gut, kann man sich ja freuen. 49 € Ticket wirkt, wäre jetzt die erste Schlussfolgerung und tatsächlich, das günstigere und einheitliche Ticket hat weitere Fahrgäste gewonnen. Nämlich 10,9 Milliarden mit dem Deutschland-Ticket. Allerdings liegen die Fahrten in den Öffis noch immer 8% unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Das muss uns ärgern, das muss uns verstimmen, denn wir wollen ja eigentlich, dass viel, viel mehr Menschen mit den Öffentlichen fahren, wenn die Öffentlichen verlässlich und erstklassig sind und alltagstauglich, denn das ist erstens gut fürs Klima, zweitens ist es gut, wenn auch Menschen mit höheren Einkommen vielleicht anderen Menschen begegnen, die sie sonst, wenn sie nur in ihrer Karre rumfahren, nicht begegnen, ja, und drittens, also Stichwort mobil sein, Durchmischung der Städte und neben dem Klima ist es natürlich so, dass ein günstiger Öffis, gerade für diejenigen, die kein Auto mehr fahren können oder kein Auto fahren wollen oder sich nicht leisten können, eben auch mobil sein sollen. Das ist Teil eines ist für mich Grundrecht, ja, was die Menschen hier haben sollten, und deswegen ist das eine gute Nachricht. Bitter, dass das aber unter Corona geblieben ist, und statistisch sehr wichtig, muss man immer mal bis zum Ende lesen, denn da kommen manchmal die ein oder andere Einschränkungen, die wir bei der Bewertung berücksichtigen müssen. Zum Beispiel sind die Fahrgastzahlen nicht nur wegen des eingeführten Deutschlandtickets gestiegen, sondern geht ein nicht gerade unbeachtlicher Teil der Schätzung auch auf die gestiegene Bevölkerungszahl von 0,3 Millionen Menschen zurück. Und die kommt selbstverständlich daher, dass beispielsweise Ukrainer nach Deutschland geflüchtet sind, ja, Fachkräfte eingewandert sind oder Geflüchtete ihr Unterschlupf gefunden haben. Deren Einkommenssituation und Ausgangssituation ist wahrscheinlich nicht so, dass der Großteil derer Auto fährt, ja, oder ein eigenes Auto gar besitzt, sondern eher die Öffis erstmal nutzt und auf die angewiesen ist. So, und das müssen wir natürlich dabei berücksichtigen. Bedeutet, das ist nicht so gut. Diese 7% klingen erstmal deutlich besser, als sie sind. Besonders bitter bei der Bahn. Klaus Wieselski hat ja eben mit Thilo Lange darüber gesprochen. Wir machen es ganz kurz. Nachdem man also die Einigung mit der GDL hatte, ja, verhängt man jetzt einen Sparkurs, eine Ausgabensperre und einen Einstellungsstopp, um gegen die hohen Schulden anzugehen. Die Schulden der Bahn ist sowieso so ein Ding. Bei der Privatisierung wurden sie erst entschuldet und haben jetzt ganz viel wieder aufgelastet, ja, aufgetürmt an neuen Schulden. Immerhin kann man jetzt sagen, diese Einschnitte sollen nicht den operativen Verkehr beeinträchtigen, aber was das sollen bedeuten soll, ja, und wenn dann in der Verwaltung gespart wird, ob man das nicht wirklich am Ende merkt und ob das wirklich das richtige Zeichen ist. Ja, in einer Zeit, wo man sagt, die Bahn muss, umso wichtiger, dass die Bahn funktioniert. Ja. Wir wollen, dass die Pendler das immer mehr nutzen. Wir wollen die Fahrgastzahlen verdoppeln. Wir wollen die Leute vom Auto und vom Flugzeug auf die Bahn lenken, weil es für den Klimaschutz und unsere Emissionsziele wichtig ist. Und in dem Moment verhängt der Bahnvorstand Ausgabensperre und Einstellungsstopp. Das passt nicht zur Zeit. So ein bisschen wie Bundeshaushalt. Extrem viel zu tun und zu regeln, aber bloß nicht mit Geld. Das muss uns kritisch stimmen. Beim Auto und beim Automobilmarkt für E-Autos gibt's ganz, ganz schlechte Nachrichten. Zum einen haben Carsharing- und Mietwagenanbieter mitgeteilt, dass sie immer skeptischer werden, was den E-Auto-Hochlauf angeht. Miles beispielsweise, der Berliner Carsharer, gibt's aber auch in anderen Städten mittlerweile, Düsseldorf, München etc. Sehr praktisch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Der hat am Ende des Jahres nur noch über 17% aller Leihwagen vergangenen Jahres nur noch 17% der Flotte als Elektroantrieb, obwohl die mal bei 25% waren. Die gehen leider wieder zurück zu Verbrennern, wenn auch nicht komplett, weil sie sagen, höhere Anschaffungskosten, aufwendiger und teure Reparaturen und höherer Aufwand im Betrieb sind ein Problem. Und noch bitterer sind diese Meldungen, ganz frisch von heute. Die Neuzulassungen für die E-Autos sind im März 23 ein Viertel geringer als im Vorjahr. Wir können uns das mal anschauen hier in der Grafik Pkw-Zulassungen nach Antriebsart. Da ist der Benzin, hat wieder mächtig zugelegt. Ja, im letzten Jahr war man so bei 70.000 bis 80.000 pro Monat, jetzt im März bei 100.000. Der Elektroantrieb hingegen ist abgesackt. Letztes Jahr gibt es hier so ein paar Spitzen, die damit zu tun haben. Also hier haben wir 86.000 Zulassungen im April und 50.000 Zulassungen im Dezember. Die haben allerdings damit zu tun, dass da der Umweltbonus ausgelaufen ist. Da haben Leute das nochmal schnell mitgenommen. Ja. Erst der gewerbliche, dann der private. Aber wir sehen, seit der Umweltbonus generell ausgelaufen ist, sieht es schlecht aus. Hier im der Anfang des neuen Jahres. 22.000 im Januar, 31.000 Zulassungen im März. Das ist nicht genug. Wir kennen das Ziel, bis 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf im deutschen Straßenverkehr sein, integriert sein. Das klappt so natürlich nicht mit diesen Zuwachsraten. Bitter. Bitter ist übrigens auch, dass viel Kritik neben den reinen Zulassungen der E-Autos auch die E-Auto-Ladeinfrastruktur betrifft. Etwa ist es so, dass in jeder zweiten Kommune Ladesäulen fehlen, dass vor allem die Schnellladesäulen fehlen. Bedeutet, das Thema E-Autos vergeigen wir gerade in Deutschland. Das ist nicht gut. Auch nicht gut war diese Nachricht. Kommunen haben im Jahr 23 nach langer Zeit mal wieder ein Defizit eingefahren, und zwar von 7 Milliarden Euro. Ja, sind Staatsdefizite erstmal nicht per se schlecht. Bei den Kommunen ist es aber so, dass die Kommunen nicht so eine große finanzielle Schulter haben wie der Bund, auch nicht wie die Länder, sondern viel kleiner, häufig Dispo-Kredite bei Banken nehmen müssen, sogenannte Kassenkredite, die dann hohe Zinsen bedingen und die Länder den Kommunen vorgeben, ihr dürft keine Schulden machen, und wenn sie Schulden machen, dann muss kräftig gespart werden. Dann gibt es auf einmal nur noch die Pflichtaufgaben der Kommunen, die erfüllt werden, aber optionale, zukunftsorientierte Investitionen, ja, werden dann gestrichen. Dann ist das Jugendzentrum plötzlich nicht mehr finanziert. Dann wird das Schwimmbad geschlossen, dann wird die neue Bibliothek nicht gebaut, allerlei solche Sachen. Das ist nicht gut, dann werden die Ämter weniger besetzt. Das muss Anlass zur Sorge geben. Ein Grund dafür ist, dass die Kommunen viel Geld natürlich auch ausgeben mussten, deutlich mehr Geld als noch in den Jahren zuvor, für die Aufnahme von Geflüchteten beispielsweise. Aber der Bund sich relativ einen schlanken Fuß gemacht hat und relativ wenig daran beteiligt hatte. Die Kommunen haben eine viel höhere Pro-Kopf-Pauschale beispielsweise gefordert, als es nachher gab. Und so sind die Ausgaben der Kommunen, hier haben wir es auch nochmal, die kommunalen Leistungen entfielen zum großen Teil auf Unterkunft und Heizung, höhere Energiepreise, Moment. Treiber der Ausgabenseite waren die Sozialausgaben, die stiegen um 12%. Zum einen höhere Bürgergeldbezüge für die Ukrainer, zum anderen höhere Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und wo haben wir das denn jetzt hier mit den Aufnahmen von Geflüchteten? Ja, leck mich doch. Jedenfalls bin ich gerade blind, betriebsblind und sehe es hier nicht. Wurde das von den Statistikern als einer der entscheidenden Gründe genannt. Die letzte Mal so ein Defizit, sieht man hier übrigens, gab es während der Finanzkrise 2008, 2009. Ja, in der Zwischenzeit ganz leichte Überschüsse. Ganz grundsätzlich muss man beim Thema sagen, sind viele Kommunen, gerade die mit Strukturwandel, von Strukturwandel Betroffenen, sehr stark überschuldet, in der richtigen Schuldenfalle und bräuchten eine Altschuldenlösung. Da gab es zuletzt mal Berichterstattung darüber, dass Christian Lindner den Ländern einen Vorschlag gemacht hätte. Wie der aussieht, weiß man noch nicht. Im Bundestag, im Finanzausschuss wird das am Mittwoch thematisiert, weil presseöffentlich gar nicht bekannt ist, was denn der Vorschlag von Lindner ist. Bekannt war nur, die Ampel hat sich mal in den Koalitionsvertrag geschrieben, eine Altschuldenlösung zu finden, also Kommunenschulden abzunehmen. Lindner wollte allerdings als Gegenleistung, dass die Kommunen sich eine kommunale Schuldenbremse ans Bein klemmen, was in der Zukunft noch kleinere Spielräume bedeutete. Ein Kuhhandel also. Naja, sobald ich da mehr weiß, werde ich berichten. Dann gab es eine ziemlich kuriose Meldung. Donald Trump musste ja 450 Millionen Dollar an Strafe eigentlich zahlen von einem New Yorker Gericht in einem Betrugsprozess so verurteilt worden, ist aber in Berufung gegangen, hat diese 450 Millionen dann nicht gezahlt und musste dann schlussendlich 175 Millionen Dollar an Kaution hinterlegen, um zu verhindern, dass sein Vermögen gefändet wird. So, und hatte diese 175 Millionen Dollar scheinbar gar nicht mal eben easy rumliegen. Ah, okay. Und hat Hilfe bekommen, nämlich von dem sogenannten Kredithai Don Henke. Der gehört zur Firma Knight Insurance Group. Und jetzt fragt man sich, okay, die Knight Insurance Group, was hat Donald Trump mit denen zu tun? Der Vorsitzende des Unternehmens, der Milliardär Don Henke, sagte der AP, dass sowohl Bargeld als auch Anleihen als Sicherheit für Trumps Berufungsanleihe verwendet worden seien. Berufungsanleihe bedeutet, Trump ist in Berufung gegangen, weil er glaubt, dass er gewinnt, macht er daraus ein Wertpapier. Ja, bisschen schräg. Und er sagt dazu, das ist unsere Aufgabe bei Knight Insurance und wir machen das gern für jeden, der eine Anleihe braucht. Er ist in der Geschäftswelt vor allem dafür bekannt, dass er risikoreiche, hochverzinsliche Kredite an Autokäufer mit mangelhafter Bonität vergibt. Henke sagte AP, er habe Trump noch nie getroffen oder mit ihm gesprochen. Allerdings gegenüber Forbes gestand er, sein Unternehmen sei aktiv auf Trump zugegangen, um ihm die Anleihe anzubieten. Henke war außerdem bereits an der Finanzierung von Hypotheken für den Trump Tower in New York beteiligt. Ja. Was ein Geschäftsmodell, ja, Leuten in Not, in Anführungszeichen, ja, Vermögenden in Not, sagen wir mal besser so, aus der Patsche zu helfen mit, naja, noch mehr Geld. Wer mit Geld auch Interessantes vorhat, ist unser Ex-Verteidigungsminister Andi Scheuer. Die Frankfurter Rundschau titelt nach Rückzug aus Bundestag: Ex-Verkehrsminister Scheuer sorgt mit Branchenwechsel für Unmut. Andi Scheuer, ehemaliger Verkehrsminister, hat während seiner Abgeordnetenzeit gleich zwei Firmen gegründet. Sein Wechsel löst nun eine grundlegende Debatte über die Karenzzeit für Bundesminister aus. Die gesetzliche Karenzzeit für den Wechsel eines Ministers in den Job in die Wirtschaft ist mit maximal 18 Monaten deutlich zu kurz, sagt beispielsweise Lobby Control. Ja, der Vorwurf ist ja klar, ja, er will sich jetzt seine Netzwerke und sein Kontaktbuch vergolden mit in der Beratungsbranche. Zu Recht, dass es da viel Kritik gibt. Die Firmen sind zum einen die Positanis Holding GmbH, deren Unternehmensgegenstand sei das Halten von Unternehmensbeteiligung im eigenen Namen auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte. Und das hat er wohl mit seiner Ehefrau gemeinsam gegründet. Und zudem gab das Logistikunternehmen Mosel Group bereits im Herbst bekannt, dass Scheuer Mitglied des Fachbeirats wurde. Einen Tag nach Ausscheiden aus dem Bundestag verkündete Mosel Flow Focus die offizielle Berufung des 49-Jährigen in den Beirat. Andi Scheuer ist allerdings noch nicht zwar ist er aus seiner Karenzzeit raus, so und rechtlich okay, allerdings gibt es ein anderes Rechtsrisiko für Andi Scheuer, nämlich hat er noch ein Verfahren zum Mautdesaster am Hals, bei dem es bald eine Einigung geben soll. 243 Millionen Euro Schadensersatz haben Firmen geklagt, die in dieser Maut Aufträge für den Staat erfüllen sollten, die Andi Scheuer mit denen geschlossen hatte. Und dann hat aber die EU das rechtlich gekippt und es gab die sogenannte, in Anführungszeichen, Ausländermaut, weil sie nur für ausländische Straßennutzer gelten sollte, dann gekippt. Dann gab es die doch nicht und die Firmen haben natürlich gesagt, gut, wir haben aber die Verträge ja geschlossen, wir dachten, das kommt, also wollen wir Schadensersatz. Im Übrigen hat sein Kollege Jens Spahn aus ziemlich ähnlichen Gründen beim Thema Maskendeals ganz viel Schadensersatzforderungen am Hals. Natürlich nicht Jens Spahn selber, sondern das Gesundheitsministerium bzw. der Bund. Ja. Mittlerweile ist Jens Spahn ja nicht mehr Gesundheitsminister und da entsprechend raus. Aber auch da ganz viele Lieferanten, die sich geprellt sehen und entsprechend geklagt haben. Neues gibt es auch zur Aktienrente in Anführungszeichen. Da hat der Kempfo jetzt mitgeteilt, dass ein Großteil des Kapitals in Aktien fließen soll. Das ist insofern eine News, weil der Kempfo ja schon längst Gelder verwaltet und das aufteilt, wenn ich mich recht entsinne, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen. Aktien tendenziell riskanter als Anleihen dabei. Und ein Drittel illiquide Anlagen, beispielsweise Private Equity, Private Debt bedeutet Immobilienkonzerne, Pflegeheime, in sowas zu investieren und dort Renditen rauszuziehen. 80% sollen in Aktien fließen, weniger in Anleihen ist hier die Neuigkeit. Okay, bedeutet aber scheinbar gibt's einen ziemlichen Renditedruck, den man hier gemacht hat, wenn man auf Staatsanleihen verzichten will. Und bedeutet am Ende auch, dass wahrscheinlich es auch illiquide Anlagen geben wird. Dazu wissen wir jetzt noch nichts. Und das muss man wirklich kritisch sehen, denn wenn der Bund für die Aufbesserung seiner Rente am Ende in Pflegeheime investiert und da versucht, Rendite rauszuziehen, obwohl er doch Pflege, Gesundheitsversorgung als öffentliche Aufgabe da abgibt an Private und versagt. Ja, klarer Interessenskonflikt, das sollte es nicht geben. Da werden wir ganz kritisch drauf gucken. Allerdings gibt es dazu noch keine finale Info. Dann kommen wir zu einem längeren Kapitel über die Ampel. Viele Ampelfunktionäre, auch einfache Abgeordnete, Fraktionsvize wie zum Beispiel, oder Fraktionschefs wie zum Beispiel Christian Dürr, die lassen sich ja permanent mit neuen Ideen aus oder kritisieren anderes vom Koalitionspartner. Ein langes Hin und Her. Wir haben gerade eine Debattenlage, wo irgendwie alle sich einig sind. Wirtschaft läuft mies, Haushalt wird eng. Also was machen? Die FDP trommelt für Steuersenkungen und schießt gegen den Sozialstaat. Die Grünen versuchen irgendwie so ein Mittelding aus beidem gemeinsam mit der SPD. Und so kommt eine Nachrichtenlage wie diese zustande, die ziemlich verwirrend ist. Wir gehen es mal nacheinander durch. Also hier, FDP-Fraktionschef Christian Dürr gibt erstmal vor, der Sozialstaat darf nicht weiter wachsen. Ähnliches hat Christian Lindner auch schon häufiger gesagt, zuletzt gestern Abend bei Karim Joska vor Millionenpublikum in der ARD. Aus ökonomischer Perspektive ist hier ein sehr spannender Satz allerdings dabei, denn der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Christian Dürr, so der Text, hat gefordert, Staatsausgaben zu kürzen, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln. Staatsausgaben kürzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Satz für sich genommen. Man kann ja unterschiedliche Denkschulen vertreten, aber das bedeutet am Ende des Tages, weniger Geld in der Wirtschaft soll für mehr Wachstum sorgen. Wenn der Staat ja Geld nicht ausgibt, so, dann nimmt wer anderes es auch nicht ein. Er sagt ja nicht, dass dafür irgendwas anderes gelassen werden soll oder Steuern gesenkt werden sollen, sondern erstmal steht der Satz für sich. Ja? Weniger Ausgaben sollen für mehr Wirtschaftsleistung sorgen. Ja, das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, ein Bodybuilder soll eine Diät machen, um Muskelmasse aufzubauen. Ja? Oder wir lassen jetzt mal den Tank vom Auto, den machen wir jetzt mal nicht so voll, um eine weitere Strecke zurückzulegen. Das sind so die passenden Metaphern. Macht also keinen Sinn. Ja, Staatsausgaben sind Einnahmen für die Privatwirtschaft, je nachdem, wofür man Geld ausgibt. Bürgergeld, Asylbewerberleistungsgesetz, Kindergeld, trifft man eher Einkommensschwache. Oder man irgendwelche Subventionen ausgibt für irgendwelche Eigenheimprogramme. Ja, wenn das Einfamilienhäuschen dann gefördert wird, trifft man eher Gutverdiener. Und dann haben die mehr Geld, um es dann wiederum zum Friseur, zum Bäcker und so weiter zu bringen. Je nachdem, wer das Geld bekommt und wie es ausgibt, gibt es entsprechend mehr oder weniger Wachstum. Ja? Aber weniger Geld auszugeben bedeutet so oder so, man kürzt eben die Einnahmen der Privatwirtschaft. Wie das zu Wachstum führen soll, ja? Fraglich. Weniger ist mehr, lese ich im Chat, genau das Motto. Was übrigens Sozialstaat darf nicht weiter wachsen bedeuten soll, hat Christian Lindner konkretisiert. Christian Lindner hat nämlich in der Rheinischen Post ein ausführliches Interview gegeben. Das Bürgergeld wird von der Mehrheit als ungerecht empfunden, hat er dort zum Besten gegeben. Da sind mehrere Sachen dabei. Zum einen dieses, oh Gott, ja, jetzt Bürgergeld ist jetzt um 12% in diesem Jahr gestiegen. Das gehe ja gar nicht. So viel Lohnzuwachs hat kein Arbeitnehmer. Der Lohnabstand sei nicht mehr gewahrt. Ja, und oh Gott, jetzt müssen wir unbedingt den Grundfreibetrag anpassen. Um das mal vorwegzunehmen. Ja, also Lindner zettelt quasi eine Neiddebatte an. Hab ich mir mal die Mühe gemacht im Geld für die Welt Newsletter und hab mal ausgerechnet, seit 2015, seit der Mindestlohn eingeführt wurde, wie haben sich eigentlich die Sätze entwickelt? Der Mindestlohnsatz, der Bürgergeldsatz, der Kindergeldsatz, der Grundfreibetrag und das alles im Vergleich zu den Verbraucherpreisen. Na, das sieht man hier in dieser Grafik. Ein paar flotte Erkenntnisse. Der Mindestlohn ist in Schwarz hier, ja, liegt weit über den Verbraucherpreisen, hat also real an Wert gewonnen, ist gut. Der Mindestlohn liegt heute über dem Bürgergeld, bedeutet der Abstand, der Lohnabstand zwischen Bürgergeld und Mindestlohn ist gewachsen, ja, ist deutlich größer geworden. Der Grundfreibetrag ist in jedem Jahr stärker gestiegen als der als die Verbraucherpreise, bedeutet alle Steuerzahler, Lindner hat ja bei Bild mehr Respekt für die Steuerzahler gefordert, alle Steuerzahler hatten in dem Fall Respekt, weil ihre Steuerpflicht real verbessert wurde, ja. Und erst im Jahr 2024 holt das Bürgergeld mit dieser 12% Erhöhung quasi den Grundfreibetrag ein. Ja? In allen Jahren vorher, von 2015 bis 2023, ist, was Lindner gestört hat, dass der Grundfreibetrag, das Verhältnis Grundfreibetrag zu Bürgergeld immer zugunsten der Steuerzahler ausgefallen und zu Lasten der Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger, was im Übrigen auch nicht zwei trennscharfe Gruppen sind. Ne? Jemand, der auch aufstockt, kann Steuern zahlen und trotzdem kannst du also zu beiden Gruppen gehören, ja, und trotzdem vom Sozialstaat Leistungen empfangen. Beispielsweise auch andere Leistungen wie Kinderzuschlag oder das Wohngeld, ja, auch relevant überall dafür. Und jetzt in dem Moment, wo das erste Mal das Bürgergeld so ein bisschen über den Grundfreibetrag aufkommt, macht Lindner eine Debatte auf, wo er Steuerzahler gegen Bürgergeldempfänger stellt. Wichtig ist aber zu verstehen, dass wenn, nur weil das Bürgergeld jetzt ein Jahr mal da drüber liegt, ja, also jetzt im letzten Jahr schneller gestiegen ist als der Grundfreibetrag, heißt das nicht, dass die Bürgergeldempfänger jetzt für die gesamte Zeit besser gestellt waren. Erstens sind es häufig nicht dieselben Personen, weil man Bürgergeld nur eine gewisse Zeit bezieht. Und zweitens ist jedes Jahr, in dem man darunter lag beim Bürgergeld, ja, ein Jahr, in dem der Verzicht, der Verlust, die Entwertung, die Schlechterstellung sich materialisiert hat, real geworden ist. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel das Jahr 2022 nehmen, ja, da sehen wir auch, dass das Bürgergeld unter den Verbraucherpreisen liegt. Was ist passiert? Der Bürgergeldsatz ist nur um 3 Euro angehoben worden. War 0, noch was Prozent, 0,9 glaube ich, 0,7 genau. Aber die Inflationsrate lag ja zwischendurch bei 10%. Wir sehen das hier in Rot an den Verbraucherpreisen, die sind deutlich nach oben gegangen. Da wurde also das Existenzminimum entwertet, ja. Und ein Jahr so zu leben, heißt, du kriegst 3 Euro mehr, aber die Preise steigen deutlich mehr und dein Existenzminimum wird weniger wert, ja. Das kann man nicht kompensieren dadurch, dass im nächsten Jahr der Satz ein bisschen mehr steigt. Weil dieses Jahr Verzicht, das hat man ja erlebt, ja. Man war ja dabei. Man hat ein Jahr verzichten müssen. Deswegen ist dieser Moment, wo man jetzt sagt, oder darf man das nicht, muss man die Jahre 2015 bis 2033 verbuchen, als da waren Bürgergeldempfänger im Vergleich zu, in Anführungszeichen, Einkommensteuer und Lohnsteuerzahlern benachteiligt. Und dadurch, dass im Jahr 24 das einmal kurz besser ist, ne, einmal kurz schneller steigt das Bürgergeld, ist diese 9 Jahre Entwertung, die ich jetzt sage, diese 9 Jahre schlechter Stellung nicht aufgehoben. Ne? Ansonsten sehen wir noch, komisch, dass Christian Lindner darüber nicht reden will, dass der Kindergeldsatz, ja, hinter dem Bürgergeld, hinter dem Mindestlohn, hinter dem Grundfreibetrag zurückfällt. Der Kindergeldsatz wurde auf 250 Euro angehoben, 22. Und von dort aus wird er jetzt nicht erhöht. Das will Christian Lindner explizit nicht. Und hier muss man sagen, wenn Christian Lindner hier irgendeine schlechte Stellung sieht, dann doch entweder erstens beim Bürgergeld in den vergangenen 8 Jahren, darüber spricht er aber nicht so gerne, oder jetzt bei den Kindergeldempfängern. Ja, das wären die einzigen schlechten Stellungen. Das war aber nicht das Absurdeste aus diesem Interview, denn Christian Lindner hat ganz tief in die Mottenkiste gegriffen, die Mottenkiste der Agenda 2010, und sein Update des Bürgergeldes bedeutet auch eine Rückkehr zu 1-Euro-Jobs. Ich zitiere aus dem Interview: Muss auch beim Bürgergeld etwas in Frage gestellt werden? So die Ausgangsfrage. Lindner darauf: Ja, wir sollten aus den Erfahrungen lernen. Das Bürgergeld benötigt ein Update. Es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist nur die CDU, die das immer behauptet. Das hat keiner angenommen. Wir müssen alles unternehmen, dass Menschen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten. Zum Beispiel die Wirtschaft ankurbeln, das meint er aber nicht. Wir haben viele Stellschrauben, von der Frage der Zumutbarkeit angebotener Arbeit über Sanktionen bis hin zu Arbeitsgelegenheiten wie den 1-Euro-Jobs. Also, was er plant ist, die Zumutbarkeitskriterien zu verschlechtern. Man muss dann weiter zum Job pendeln, Jobs annehmen, die weiter von der eigenen Motivation und Qualifikation entfernt sind. Wenn man das nicht macht, sind die Sanktionen härter oder man kriegt eben 1-Euro-Jobs aufgedrückt. Zu den 1-Euro-Jobs führt er dann noch aus: Diese 1-Euro-Jobs sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, obwohl es dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden gespricht, dass Gegenleistung für Sozialhilfe verlangt wird. Und obwohl, sagt er, das kann er niemals ernst meinen, 1-Euro-Jobs den Alltag strukturieren und eine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt bilden. 1-Euro-Jobs sind mit der Agenda 2010 unter Rot-Grün Gerhard Schröder eingeführt worden. Schon wenige Jahre danach hat der Bundesrechnungshof, ja, Bundesrechnungshof, nicht der Sozialverband, sondern der Bundesrechnungshof, diese Jobs kritisiert, weil sie Sackgassen sind, ja, weil sie keine Brücken in den regulären Arbeitsmarkt sind. Und die Realität ist ja, dass Menschen, die diese 1-Euro-Jobs, ja, es wird nicht mal als Gehalt bezeichnet, sondern nur als Mehraufwandsentschädigung, wenn Bürgergeld oder damals Hartz-IV-Empfänger die abgelehnt haben, gibt es übrigens bis heute, aber die Zahl ist drastisch zurückgegangen an 1-Euro-Jobs, weil man im Jobcenter auch verstanden hat, so, bringt nichts, ja, wenn man dann in einem, weiß nicht, staatlichen Pflegeheim den Keller ausmistet, ja, das macht, bereitet einen nicht vor auf den regulären Arbeitsmarkt. Die sind massiv zurückgegangen. Und selbst der Bundesrechnungshof hat eben gesagt, das ist eine Sackgasse. Ja? Und der Druck ist, genau, da wollte ich drauf hinaus, dass ja die Menschen im Bürgergeld oder Hartz-IV-Bezug, die diese 1-Euro-Jobs ablehnen, das ja auch als Verweigerung von Arbeitsaufnahme gedeutet wird und mit Sanktionen geahndet wird, die ja auch verschärft werden sollen. Ja? Bedeutet, wenn man das zusammenfasst, die FDP will das Bürgergeld die Arbeitslosigkeit deutlich, deutlich ungemütlicher machen und verspricht sich davon, ja, was eigentlich, das Fachkräfteproblem zu lösen. Also wer in einen 1-Euro-Job gedrängt wird, wird sicherlich danach keine Fachkraft im regulären Arbeitsmarkt. Ja. Geht es, natürlich hat strukturell die Wirkung, dass Arbeitnehmer strukturell geschwächt werden, weil wenn man Angst haben muss vor Arbeitslosigkeit, dann ist natürlich, akzeptiert man mehr, was der jetzige Arbeitgeber einem aufbürdet, hat mehr Angst vor Kündigung und hat eben entsprechend weniger Lobbyismus, Lobby und Sicherheit hinter sich. Dann gab es von Christian Lindner aber noch einen spannenden Vorschlag, ja. Nämlich Lindners 9 Milliarden Gedankenspiel. Sein Vorschlag: ab 2028 beginnt die Tilgung der Corona-Schulden, die ist im Haushaltsplan mit 9 bis 10 Milliarden veranschlagt. Das will Christian Lindner aufschieben. Ökonomisch ist das sehr sinnvoll. Sogar sein Chefberater, ökonomischer Chefberater Lars Feld, hat das damals gefordert, dass man die Corona-Tilgungen möglichst weit in die Zukunft schiebt und sogar degressiv ausgestaltet, bedeutet am Anfang kleine Beträge zahlt und am Ende immer größere. Warum? Nun ja, bei steigender Wirtschaftsleistung, bei steigendem Preisniveau sind natürlich diese Tilgungen, je weiter sie in der Zukunft liegen, einfacher darzustellen. Nehmen dann auch weniger Platz im Haushalt weg. Das Problem ist nur, wenn die NATO 2%-Quote für Verteidigung erfüllt werden soll, bedeutet das, ja, wir haben jetzt bei 50 Milliarden für die Bundeswehr und für Verteidigung im Haushalt. 2% von einer 4 Billionen Volkswirtschaft wären dann 80 Milliarden. Wenn dann noch ein bisschen größer sind, vielleicht 85 oder 90 Milliarden, heißt 30 bis 40 Milliarden Euro mehr braucht es im Haushalt, allein um das 2%-Ziel der NATO-Quote zu erfüllen. Mit dem 9 Milliarden Gedankenspiel wird man das nicht hinbekommen. Das ist zu wenig. Aus der SPD gab es gemischte Reaktionen. Zum einen hier beispielsweise Kritik vom Haushaltspolitiker Andreas Schwarz. Der sagt, die 9 Milliarden seien nicht mal im Ansatz genug und argumentiert, der Bundeshaushalt für Sicherheit und Verteidigung dürfe nicht von Corona-Tilgungen abhängig sein. Sonst sende man das falsche Zeichen an Putin. Der haushaltspolitische Sprecher Dennis Rohde begrüßte den Vorschlag zwar, es sei volkswirtschaftlich sinnvoll, die Frage der Tilgung von Schulden stets in der haushalterischen Gesamtsituation zu beurteilen. Die Modernisierung unserer Bundeswehr muss weiter auf Rekordtempo gehalten und die NATO-Quote stringent erfüllt werden. Der hat sich allerdings nicht getraut zu sagen, dass das nicht ausreicht. Die Grünen erkennen ihren eigenen Vorschlag wieder. Sven Christian Kindler, auch Haushälter der Grünen, hätte das bereits 2021 angeregt, findet das auch gut. Allerdings löse das die grundsätzlichen Probleme im Haushalt nicht. Ich glaube, damit ist das gut beschrieben, dass diese Not, ja, einerseits, wir halten die Schuldenbremse ein, andererseits, wir wollen sie auch nicht reformieren, brauchen aber das Geld, dass das also zu Notsituationen führt und hier und da klemmt, wurde zuletzt in der Zeit ganz gut analysiert in diesem Text von Ferdinand Otto. Die FDP, auch FDP-Politik kostet Geld, schreibt er hier. Und benennt beispielsweise, dass die Sparpolitik auch auf Kosten des eigenen FDP-Programms geht. 5 Milliarden sollen weniger für Wissing da sein, 1 Milliarde weniger für den Bildungsetat von Stark-Watzinger. Und dass Liberale auch sparen müssen in ihren Ressorts, sei ja klar. Nur, schreibt er, stehen die ja auch symbolisch für die Agenda der FDP. Sei es Digitalisierung, moderne Infrastruktur oder die Forschung zur Kernfusion, die Stark-Watzingers Ministerium zuletzt mit 1 Milliarde Euro bedachte. Digital First, Aufstieg durch Bildung, Fortschritt durch Technik. Mit seinem Rotstift regiert Parteichef Lindner also auch bis in das eigene Programm hinein. Auch das Prestigeprojekt Aktienrente fällt kleiner aus, als mancher Liberaler es wohl gerne gesehen hätte. Und das ist eine zum einen richtige Analyse und schreibt er hier noch, das Kalkül der Liberalen, ein Teil ihrer Programmatik, die Schuldenbremse, weit über alle anderen Teile, Infrastruktur, Technologie, Klimabildung, Militär, zu erheben, ist also riskant. Vor allem, wenn man der Lesart folgt, in der Ukraine werde die liberale Demokratie gegen die Mächte des autoritären Finsternis verteidigt. Und das kostet eben. Also diesen Text mit dem Spin auch FDP-Politik, auch die Schuldenbremse einzuhalten, kostet Geld, kostet die FDP am Ende auch Popularität. Ja, fand ich mal einen sehr interessanten neuen Spin. Dass Volker Wissing verzweifelt ist, hat man schon an dieser Nachricht gemerkt. Ist am 22. März schon was älter. Volker Wissing hat einen Infrastrukturfonds gefordert, ja, mit dem klaren Statement, wenn künftig notwendige Investitionen nicht im Haushalt abgebildet werden können, naja, da muss man eben andere Wege gehen, bevor man Investitionen kürzt. Nicht zu investieren ist immer ein Fehler. Hört, hört. Ja, der Finanzminister, der Verkehrsminister, der, glaube ich, auch gern mal Finanzminister geworden wäre. Zu all dem gibt's noch einen letzten interessanten Kommentar, und zwar von Michael Hüter, ist der Chefökonom oder der Chef vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, eher arbeitgebernah, allerdings zuletzt immer wieder mit der Forderung, die Schuldenbremse zu reformieren, so wie der IWF es fordert, der Internationale Währungsfonds, also pragmatisch zu sein, die Schuldengrenze ein bisschen anzuheben, von den 0,35 auf beispielsweise 1 oder 1,5 Prozent. Oh, damit könnte man 40 bis 70 Milliarden mehr ausgeben und könnte trotzdem für eine stabile Schuldenquote sorgen. Und hier in seinem neuesten Gastartikel im Handelsblatt argumentiert er, die Schuldenbremse ist faktisch eine Steuersenkungsbremse. Und ja, auch hier hat er recht. Ja, schreibt noch, darüber sollten wir streiten. Wie auch über die verschiedenen anderen Reformvorschläge, ob Nettoinvestitionsquote zur Defizitbegrenzung, die verlängerten Tilgungszeiten und Schuldenstands- oder Schuldenquoten, besser gesagt, abhängige Defizitgrenzen, das Investitionssondervermögen aller Bundeswehrlösung, alles auf dem Tisch. Ordnungspolitik ist nicht, interessanter Satz, das ideologische Argumentieren in Schwarz-Weiß-Mustern einmal gefundener Lösungen, sondern der jeweilige Versuch, verschiedene Elemente wirtschaftspolitischen Handelns konsistent aufeinander abzustimmen. So gibt man dem Markt mehr Innovationskraft. Die strikte Hinnahme der aktuellen Schuldenbremse als Steuersenkungsbremse ist jedenfalls kein begründbares Diktum einer Ordnungspolitik auf der Höhe der Zeit und die Wachstumsimpulse setzen will. Ja, also, das IW gibt der FDP einen Denkzettel mit, wenn man so will. Ja, dieses strikte Festhalten an der Schuldenbremse, das kostet euch selbst und vermasselt euch eigentlich eure eigenen Pläne. Zum Beispiel auch den hier, Lindner kündigt Steuerentlastungen an, hatten wir letzte Woche schon mal als kleinen Reminder. Da geht es genau um diesen Grundfreibetrag, den Lindner jetzt erhöhen will, weil das Bürgergeld angehoben wurde. Kostenpunkt 2 Milliarden, wer profitiert davon am meisten? Wie immer, wenn man was bei der Einkommenssteuer macht, diejenigen, die am meisten Einkommenssteuer zahlen und, oder besser gesagt, die höheren Einkommenssteuersätze zahlen und, naja, weil das progressiv ausgestaltet ist, sind das eben die Spitzenverdiener. Die Ampel hat sich außerdem geeinigt im Streit um die Bezahlkarte. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen ja ihre eigenen Wege, aber jetzt haben auch die Grünen, die ja Bedenken angemeldet hatten, hier zugesagt, die Bezahlkarte, die kann jetzt so kommen. Es wird jetzt im Sommer einheitlich ausgeschrieben. Mal gucken, welcher Bezahlkartendienst da gewinnt, ja, höchstwahrscheinlich ein amerikanischer, denn die sind da eben marktführend. Es wäre für die Sicherheitsinfrastruktur in Deutschland gut, wenn es ein europäischer Anbieter wäre. Man hatte eigentlich auch mal so von staatlicher Seite mit Zentralbank und EU-Kommission die sogenannte European Payment Initiative gegründet, wo man große europäische Banken ins Boot geholt hat und gesagt, hey, wollen wir nicht eine Alternative mal zu Visa und Mastercard? Ja, ohne auf US-amerikanische Datenkraken angewiesen zu sein, so die Idee. Das hat aber bisher recht wenig ergeben und deswegen, wir werden das betrachten. Nach wie vor, nur fürs Protokoll, ist es unklar, weiß die Regierung nicht, wie viel Rücküberweisungen beispielsweise von Asylbewerbern zurückgehen in ihre Herkunftsländer. Eine Sache, die sie ja damit verhindern wollen. Und damit wahrscheinlich auch verhindern werden, weil sie die Banken, Finanzinstitutionen die das eben abwickeln, auf eine Blacklist setzen werden, damit diese Überweisungen nicht stattfinden können. Ja, ansonsten ist jetzt hier von Bundesebene keine Einschränkung gemacht worden. Jedenfalls haben die Grünen darauf geachtet, wo sie sicherlich mit SPD und FDP einig waren. Markus Söder hat es ja sogar auch zugestanden, dass es ein Taschengeld geben soll als Bargeld. Wie viel das ist, ist dann am Ende allerdings Ländersache. Da haben sie sich nicht getraut, das vorzugeben. Die CDU greift die Familienministerin Lisa Paus an. Wir hatten eine Woche lang wieder unsägliche Debatte um die Kindergrundsicherung. Hier der parlamentarische Geschäftsführer Frei, der sogar den Rücktritt von Lisa Paus gefordert hat. Es geht darum, dass sich alle jetzt in der Debatte daran aufhängen, dass die Kindergrundsicherung 5000 neue Stellen beim Familienservice braucht. Das sei ja Bürokratieaufwuchs und das würde nicht gehen, das passt nicht in die Zeit. So die Kritik von FDP, CDU und AfD. Lisa Paus argumentiert, naja, wenn wir eben diese Struktur wollen, von Erhol zur Bringschuld, dann sei das eben notwendig. Und warum genau, hat sie im ZDF-Interview erklärt. Das hören wir uns mal an.
Und die Ministerin, die diese Woche für viele Diskussionen und bei Christian Lindner sicher für erhöhten Puls gesorgt hat, ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Einen schönen guten Abend, Frau Paus.
Guten Abend.
Also bis zu 5000 Stellen zusätzlich. Wie ist denn die Bundesagentur für Arbeit und damit dann ja auch im Folgenden Sie auf diese Zahl gekommen?
Die Bundesagentur für Arbeit hat den Gesetzentwurf, den wir im vergangenen September beschlossen haben, zur Grundlage genommen und hat dann eben eine Prognose gemacht. Und da kam eben das dabei heraus.
Aber Sie haben die Zahl dann ja nicht nochmal neu berechnet oder hinterfragt. Also ist das wirklich jetzt die Zahl?
Das ist wahrscheinlich nicht die Zahl, sondern wir gehen ja schon davon aus, dass wir doch auch noch Synergieeffekte heben können. Wir gehen davon aus, dass es auch noch Digitalisierungseffekte gibt. Vor allen Dingen ist das Gesetz ja seit November im parlamentarischen Prozess. Und natürlich wird es auch Änderungen im parlamentarischen Verfahren geben. Ich glaube, auch die Diskussion dieser Woche hat das nochmal gezeigt. Und dann macht es, glaube ich, erst Sinn, endgültig darüber zu sprechen. Von daher, momentan sind wir tatsächlich in der Welt der reinen Spekulationen, an dem wir uns nicht weiter
Also Digitalisierungseffekte und Effizienzeffekte meint natürlich, da werden Stellen, die die Bundesarbeitsagentur vorsieht, mit Computern, Software, Algorithmen ersetzt, ja, oder mit Verdichtung von Arbeit. Dass die Familienkasse, wo ja der Familienservice wird zum Familienservice umgebaut werden soll, hat, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, 6000 Mitarbeiter derzeit. 5000 neue Stellen wäre also eine Verdopplung der Mitarbeiter. Und die Grünen sind jetzt in die Offensive gegangen, so ein bisschen, gegen diese Debatte um die 5000 Stellen, haben gesagt, nein, 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 5000 Stellen braucht's ja gar nicht, denn hier, ne, Effizienzeffekte und Digitalisierungseffekte, was auch immer das sein soll, weiß nicht, warum sie es nicht genau erklärt, sollen dafür sorgen, dass es weniger braucht. Aber wie viel weniger und ob überhaupt nennenswert weniger, konnten sie nicht erklären. Wurde auch in der Bundespressekonferenz gefragt. Große Leere. Und meine These wäre jetzt mal, wenn das statt 5.000 nur 4.500 Stellen sind oder 4.000 Stellen, wäre die Debatte genau dieselbe. Ja, damit ist leider an der Stelle nichts gewonnen. Und für mich fühlt sich das wieder so ein bisschen an, die Grünen recht naiv in so eine Debatte gelaufen, was Robert Habeck beim Heizungsgesetz oder bei der Gasumlage passiert ist, hier zu glauben, Deutschland, die deutsche Debatte wäre so für arme Kinder zu erwärmen, ja, deren Herzen wären so zu erwärmen, dass sie über 5000 neue Stellen beim Staat hinwegsehen, dass CDU, FDP und AfD das durchgehen lassen und konservative Journalisten. Und hier merken wir gerade, dass das nicht passiert, dass das jetzt der Backlash ist. man kann sicherlich die Position vertreten, um Kinderarmut abzubauen, wenn es dafür 5000 Stellen braucht. So be it, dann braucht es eben 5000 Stellen. Nur, zweite Eigentor ist ja, nur 2,5 Milliarden hat sie bekommen. Davon geht mehr als eine halbe Milliarde allein für die eigene Bürokratie drauf und am Ende nur 2 Milliarden für die Kinder. Und das Verhältnis dann am Ende, halbe Milliarde Stellen, Bürokratie, neue Behörde, keine eigene Behörde, quasi Unterbehörde, wie auch immer, ja, Familienservice da zu errichten. Und dann nur das Vierfache davon einmal für die Kinder wirklich. Das ist, glaube ich, ein schwierig zu verteidigendes Verhältnis.
Festigen sollten.
Okay, aber es wird einen höheren Personalbedarf geben, weil sie die Verwaltung nicht reformieren und Prozesse nicht besser digitalisieren können. Und deshalb kämpfen sie dann jetzt für Geld für mehr Staatsbedienstete oder wie soll man das verstehen?
Nein, das Gegenteil ist richtig. Wir haben uns ja angeschaut, als Koalition haben wir gesagt, wir wollen die Kindergrundsicherung einführen, weil es eben nicht gut ist, dass es in Deutschland Kinderarmut gibt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst, Millionen Kinder. Wir haben in der Corona-Zeit und dann...
Die Realität ist natürlich, selbst mit einer 2 Milliarden Kindergrundsicherung wären es weiterhin, Zitat Lisa Paus, Millionen Kinder, die in Kinderarmut wären, denn die Kindergrundsicherung schafft ja Kinderarmut nicht ab. Ja, weder vom Betrag noch von der Menge, dass jetzt alle damit erreicht würden, denn mit 2 Milliarden Euro schafft man das nicht.
Danach das Kindergeld erhöht, den Kinderzuschlag erhöht, den Kinderregelsatz erhöht. Deswegen haben wir geschaut, was müssen wir denn konkret tun und haben festgestellt, dass Millionen von Kindern in Deutschland allein deswegen ihre Leistung nicht bekommen, weil die Eltern am Bürokratiedschungel scheitern. Und deswegen haben wir einen Schwerpunkt gelegt bei dem Kindergrundsicherungsgesetz genau darauf, eben verdeckte Armut zu reduzieren durch eine modernisierte Verwaltung, durch mehr Digitalisierung. Der Normkontrollrat, das ist der Expertenrat der Bundesregierung für die Bürokratie, Entlastung. Er sagt auch, die Kindergrundsicherung hat das zentrale Potenzial, unseren Sozialstaat, der ächzt unter dieser Bürokratielast, zu modernisieren. Und das machen wir mit der Kindergrundsicherung. Wir machen
also
drei
Dinge. Also
die
Frage ist ja, wenn Sie von Potenzial sprechen, ob Sie das auch heben. Sie wollen das ja, wenn ich das richtig verstehe, alles erst auch einmal vereinfachen, vor allen Dingen für die Familien. Genau. Aber Familien im Bürgergeldbezug beispielsweise, die müssen doch weiter zum Jobcenter und dann auch noch zu der neuen Behörde namens Familienservice. Das sind doch dann Doppelstrukturen.
Das sind beides Strukturen, die unter dem Dach der Bundesagentur für Arbeit sind. Und mit der Kindergrundsicherung wollen wir natürlich auch die Bürgergeldkinder erreichen. Aber vor allen Dingen wollen wir uns eben um die verdeckte Armut kümmern. Das ist der Schwerpunkt des Gesetzes. Und da reden wir eben über all die Familien, wo die Eltern arbeiten, aber es eben trotzdem hinten und vorne nicht reicht, die einen Anspruch auf zusätzliche Leistung haben. Wir reden über Millionen von Kindern, die es aber derzeit eben nicht bekommen, weil sie im Bürokratiedschungel untergehen. Und deswegen machen wir drei Dinge. Wir bündeln bestehende Leistungen und wir machen es an einer Stelle, und zwar der Familienkasse. Die Kasse, die alle schon kennen. Um das auch nochmal zu sagen, es heißt ja jetzt, es gibt eine neue Behörde. Nein, genau das machen wir eben nicht, sondern wir machen es effizient und effektiv. Wir nehmen die bestehende Familienkasse, die alle Familien in Deutschland kennen, weil sie dort das Kindergeld beantragen und bekommen, und ertüchtigen diese Stelle, erweitern sie, um eben diese Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen.
Und da arbeiten ja Frau Paus bereits schon 5 Tage.
Also, Lisa Paus fährt die Strategie, das Ding einfach zu verteidigen, und schafft damit also sehr kreative Argumente, sage ich es mal so. Ja, also sie sagt, dass es keine zwei Behörden sind, ja, will sie hier nicht zugeben und nutzt dafür den Ausweg. Beides ist unter dem Dach der Bundesarbeitsagentur. Für die Realität der Familie, die im Bürgergeldbezug ist, bedeutet das trotzdem in Zukunft, die werden zum der Vater, der, weiß nicht, aufstocken muss, arbeitslos ist, was auch immer, ja, muss zum Jobcenter für das Bürgergeld. Das Kind allerdings, was früher über das Jobcenter da mitgelaufen ist, muss zur Familienkasse, zum dann neuen Familienservice. Familienservice und Jobcenter müssen gemeinsam Daten austauschen, denn die Leistungen für Vater und Sohnemann, Tochter, einfach das Kind, sind natürlich voneinander abhängig. Wenn dies mit dem Datenaustausch nicht funktioniert, kann das dazu führen, dass es falsche Zahlungen gibt, ja, es keine Zahlung gibt, zu wenig Zahlung gibt, zu viel und nachher was abgezogen wird. Also man schafft hier tatsächlich keine Verschlankung, sondern führt, wie es genannt wurde, Doppelstrukturen ein. Das kritisieren nicht nur Konservative, weil sie da jetzt sagen 5000 Stellen, sondern es wurde auch, als das im Bundestag besprochen wurde, vom Städtetag kritisiert. Das kritisieren Sozialberater von der Diakonie. Das kritisiert die Arbeitsagentur selber. Ja, ich habe hier mal ein Zitat von einem erfahrenen Sozialberater der Berliner Diakonie, Nils Wothmann. Der hat das in der Süddeutschen mal so ausgedrückt: Für die Familien, die jetzt Bürgergeld bekommen und kein oder kaum Einkommen haben, wird es Horror. Diese Familien bekämen im Ergebnis keine höheren Sozialleistungen, sondern nur andere, dafür aber weniger Beratung und mehr Bürokratie. Ähnlich äußern sich Städtetag und die kommunalen Spitzenverbände. Die Personalräte der Deutschen Jobcenter kommen in ihrem Protestschreiben zu dem Fazit: Für Familien, die bisher Bürgergeld beziehen, werden die Auswirkungen der Kindergrundsicherung in der jetzigen Konzeption verheerend sein. Ja. Dazu, das hat Lisa Paus jetzt auch gerade gesagt, ja, die Familienkasse, die ja schon jeder kennt und die perfekt darauf vorbereitet sind, ne, also nach dem Motto, oh, dann ist ja die perfekte, in Anführungszeichen, Behörde, auch wenn sie sagt, das ist keine eigene Behörde, weil sie zur Bundesarbeitsagentur gilt. De facto ist für die Menschen einfach eine zusätzliche Anlaufstelle oder eine eigene Anlaufstelle. Die Jobcenter, ja, haben bundesweit rund 1000 Anlaufstellen und Standorte mit Beratungsstellen. Die Jobcenter haben Berater, die die Familie, den Vater schon kennen, mit all ihren Hintergründen, mit all ihren Bedürfnissen, Problemchen, was auch immer. Die Familienkassen haben nur 100 Standorte bundesweit vor Ort. Von 900 also oder 1000 runter zu 100 in der Familienkasse zu zwei Beratern, ja, weil die Familie, der Vater muss natürlich beim Bürgergeld bleiben, bedeutet diese Kritik an den 5000 Stellen, die ist natürlich sehr oberflächlich und staatsfeindlich. Oh Gott, der große Staat, der dann 5000 neue Mitarbeiter hat, das ist Quatsch. Die dahinterliegende Kritik aber mit den Doppelstrukturen, dass Familien im Bürgergeld ja diese Probleme haben, dass die Arbeitsagentur dafür warnt und sagt, oh, wir schaffen das aber auch, hatten wir ja auch lange gesagt, schaffen es gar nicht zum 1.1.25. Das ist eine ernstzunehmende Kritik, die Lisa Paus auch in diesem Interview leider sehr einfach vom Tisch wischt. Jetzt sage ich euch mal eine ganz kritische Zahl. 2 Milliarden Euro mehr soll es ja für die Kinder geben mit der Kindergrundsicherung. Ja. Diese 2 Milliarden Euro hätte man deutlich einfacher und deutlich schneller haben können, denn, ich habe es, glaube ich, schon mal im letzten Wirtschaftsbriefing erwähnt, es ist ja in Deutschland so, dass Alleinerziehende, 43% Armutsgefährdungsquote, keine Gruppe hat mehr, Alleinerziehende in der Hälfte aller Fälle gar keinen Unterhalt von ihrem Ex-Partner bekommen, ja, geprellt werden oder eben der Ex-Partner auch nicht kann, weil er vielleicht selber Bürgergeld bezieht, was auch immer. Ein Viertel kriegt zu wenig, nur ein Viertel der Alleinerziehenden kriegt, was ihnen zusteht. Die Alternative zu dem Unterhalt oder der Ausgleich dafür ist dann der sogenannte Unterhaltsvorschuss, den der Staat zahlt. Der ist allerdings nur Existenzminimum, also sowieso schon weniger. Und weil das Existenzminimum ist und der Staat noch ein bisschen was einsparen wollte, hat man 2007 das Gesetz so geändert, dass Kindergeld voll angerechnet wird. Ja, eigentlich ist sowieso anteilig, dann in dem Fall jetzt bei einem Kind 125 Euro an die Mutter. Nehmen wir jetzt mal die Mutter als Alleinerziehende, ja. Die werden dann, wenn der Unterhaltsvorschuss kommt, angerechnet. Die gibt's dann nicht mehr. Ja, es gibt keinen Unterhalt, dafür Unterhaltsvorschuss, was weniger ist als der Unterhalt, der womöglich zusteht, und auch kein Kindergeld. Würde man das ändern, ja, die Anrechnung des Kindergelds beim Unterhaltsvorschuss, das 2007 geändert wurde, einfach nur, also es ist eine Zeile Gesetz, die man quasi braucht, ja. Kein langen Kampf, keine neuen Behörden, kein gar nichts. Würde man allein das ändern, wäre das ungefähr genauso viel wie die Kindergrundsicherung, wie die Paus sie jetzt geplant hat, nicht natürlich in ihrer 12 Milliarden Dimension von vorher, ungefähr 2 Milliarden mehr im Jahr für alleinerziehende beziehungsweise deren Kinder. Da wir wissen, dass Alleinerziehende 43% der Fällen arm sind, trifft es also wahrscheinlich in den meisten Fällen also auch und in vielen Fällen genau die richtigen Kinder. Ja, damit hätte man schnell Abhilfe statt diese langen Kämpfe. Wir hören mal weiter, wie es im Interview weitergeht.
1000 Leute, können die das nicht noch mit übernehmen?
Das machen sie, aber wir machen ja etwas Zusätzliches. Wir machen über das Kindergeld hinaus, bündeln wir eben den Kinderregelsatz, den Kinderzuschlag und das Kindergeld. Und es ist so, dass wir dann den Kinderzusatzbetrag haben, eine Leistung gebündelt. Und die wird eben zukünftig auch von der Familienkasse dann ausgereicht. Und diese Familienkasse wird sich proaktiv an die Familien wenden. Nämlich, wenn sie den Eindruck haben, dass das Einkommen zu gering ist, gibt es eben diese proaktive Aktivität.
Ja. Aber wenn Vereinfachung und Bürokratieabbau bedeutet, dass Sie um die 5.000, von mir aus auch 4.000 Stellen brauchen, dann stimmt doch irgendwas mit Ihrem Konzept nicht.
Ich glaube, insgesamt ist es so, auch die neue Behörde beispielsweise zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, ne, da wird es auch Stellen geben, auch wenn Sie beispielsweise an die Einführung der Grundrente denken. Was wir eben machen, ist, wir ertüchtigen die Familienkasse. Da gibt es eben derzeit das Kindergeld. Wir entlasten auch viele anderen Stellen in der Fläche, weil wir eben die bisherigen Leistungen abschaffen und neu den Kinderzusatzbetrag einführen. Und wir ermöglichen eben durch Digitalisierung mit diesem Gesetz, dass Familien aktiv angesprochen werden, wenn sie eben Anspruch haben auf zusätzliche Leistungen.
Jetzt soll Ihr Entwurf in keinem guten Zustand sein. Viele praktische Details seien nicht geklärt, sagt Dagmar Schmidt von der SPD. Also wenn Ihr Entwurf selbst beim, ich sag mal, eher zugewandten Koalitionspartner mehr Fragen als Antworten auslöst. Wo sehen Sie denn vielleicht auch Ihre eigenen Versäumnisse in dieser Sache?
Wir haben ja in der Koalition gemeinsam, Christian Lindner, auch Hubertus Heil und ich, das Gesetz auf den Weg gebracht. Das haben wir im September getan. Und seit November wird eben beraten im parlamentarischen Verfahren. Und wir reden über eine Verwaltungsreform, wir reden über Digitalisierung, wir reden über Organisationsentwicklung. Und das kennen Sie auch aus Ihrem Leben, aus Ihrem Arbeitszusammenhang. Da gibt es auch unterschiedliche Ideen. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber uns eint, dass wir eben genau das wollen. Wir wollen diese Verwaltung endlich modern machen. Wir wollen sie digitalisieren. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir jetzt die Diskussion auch, die wir seit mehreren Wochen und Monaten führen, dass wir sie jetzt auch ins Tun bringen und dazu kommen, das Gesetz endzuberaten.
Kurze Frage, kurze Antwort. Die Kindergrundsicherung, kommt die bis 2025 mit Ihnen und Christian Lindner?
Die Kindergrundsicherung kommt, weil sie ist notwendig. Millionen von Kindern warten darauf und die Eltern brauchen diese Unterstützung. Der deutsche Sozialstaat geht momentan unter der Bürokratielast und die Kindergrundsicherung ist genau die Antwort darauf, dass die Eltern eben endlich das Geld bekommen, was sie brauchen.
Manche haben den Eindruck, es wird mehr Bürokratie geben. Darauf haben Sie heute Antworten gegeben und auch auf einige.
Ja, bei dem vielen an Pathos mit den Millionen Kindern schwingt natürlich immer mit, dass danach Millionen Kinder weniger in Armut sein werden. Nochmal, mit 2 Milliarden Euro kriegt man das leider nicht hin, auch wenn das ein sehr edles und gut zu erreichendes Ziel wäre. Zu den ganzen Themen gab es einiges an Fragen in letzte Woche in der Regierungspressekonferenz. Thilo und Hans haben nachgebohrt und das hören wir uns zu diesem sehr wichtigen Thema auch nochmal an.
Entweder an Frau Berg oder ans BMAS. Die Kritik ist ja jetzt, dass die 5.000 neuen Stellen geschaffen werden für die Kindergrundsicherung. Wäre denn dieses Projekt auch ohne die neuen Stellen umsetzbar? Ich verstehe Sie ja so, dass die Bundesagentur, dass das Familienministerium sagt, die braucht es. Können Sie das nochmal bestätigen? Und Herr Keller, hat Herr Lindner diesem Gesetzesentwurf, wo die 5.000 neuen Stellen ja enthalten waren, vor ein paar Monaten zugestimmt?
Jetzt erstmal. Ich kann mich da nur wiederholen, dass die Bundesagentur für Arbeit diese Zahl als Erfüllungsaufwand genannt hat, um das Reformvorhaben umzusetzen. Und alles Weitere sozusagen ist jetzt Teil der Gespräche des parlamentarischen Verfahrens.
Ja, aber Sie unterstützen diesen Erfüllungsaufwand aus Sicht der Agentur. Oder verstecken Sie sich da hinter jetzt?
Ich verstecke mich sozusagen nicht, sondern ich kann Ihnen nur das sagen, was ich Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Das Finanzministerium, Herr Keller, war noch angesprochen.
Genau. Ich kann dazu ergänzen, dass das gesamte Kabinett einem Gesetzesentwurf zugestimmt hat, in dem sich auch ein Passus findet, dass die Entwicklung der Verwaltungskosten im weiteren Verfahren zu prüfen und plausibel nachzuweisen ist und im Rahmen der weiteren Umsetzung auch darauf hinzuwirken ist, dass die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung des Verwaltungsaufwands und die Verwaltungskosten reduziert werden.
Aber die 5.000 standen ja in dem Gesetzesentwurf drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Dem hat er zugestimmt.
Und inklusive des Passus, den ich gerade genannt habe.
Herr Jessen.
Frage an Frau Berg. Ist aus Ihrer Sicht die genannte Zahl von 750 Millionen Verwaltungsmehraufwand bei der genannten Stellenzahl korrekt?
Dazu kann ich gerade keine Einschätzung geben.
Ja, die Zahl ist doch aber enorm. Sie müssen doch auch Berechnungen haben.
Ja, hätte da schon gedacht, dass Fragen zur Kindergrundsicherung kommen.
Wie viel mehr auf
zu den absoluten Eckwerten vor allem
Aufwand diese neuen Stellen bedeuten würden. Könnten Sie dann bitte nachliefern und könnten Sie dann auch nachliefern, welchen Anteil dieser Mehraufwand an den Gesamtaufwendungen für die Kindergrundsicherung hat? Nach den bisher veröffentlichten Zahlen wäre das mehr als ein Drittel. Wäre das angemessen?
Okay, ich schaue, ob ich Ihnen dazu was nachliefern kann und mache das dann.
Danke.
Dankeschön. Herr Steiner hatte sich noch gemeldet zu dem Thema.
Ja.
Ja, also man sieht ja, sehr eindrücklich nach 3 Minuten Pressekonferenz zu diesem Thema, ähnlich so wie dem Interview von Paus. Das war recht dünn. Hören wir noch zum Abschluss einmal zu, was Andreas Audretsch von den Grünen, ich hatte ihn eben schon eingangs mit seinem Tweet zitiert, beim Frühstart im NTV zuletzt gesagt hat, rund um die ganze Debatte Staatshaushalt, Bezahlkarten, Steuersystem, ja, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, und wie er sich dadurch laviert.
Und guten Morgen auch an Sie, Herr Audretsch.
Guten Morgen.
Wir haben es gehört, wir müssen über einige Streitpunkte mit der FDP und vor allem mit Christian Lindner sprechen. Zum einen wirft er Ihnen, den Grünen und auch der SPD vor, es fehle am Respekt vor den Steuerzahlern. Kern dieses Arguments ist, Sie sagen ja zur Erhöhung vom Bürgergeld, um es an die Inflation anzupassen, aber nein zur Entlastung von Steuerzahlern. Was entgegnen Sie ihm?
Wissen Sie, ich möchte Christian Lindner gerne ernst nehmen. Und er ist derjenige, der immer auf Haushaltsdisziplin drängt und Haushalt ist in Zahlen gegossene Prioritätensetzung. Und da sagen wir, Priorität hat für uns die alleinerziehende Mutter, die das ganze Jahr arbeitet und am Ende des Monats dann immer dennoch nicht genug zum Leben hat. Priorität hat für uns der Polizist, der hart arbeitet, der angewiesen ist auf ein gutes Kindergeld, auf eine gute Kita-Ausstattung. Und für uns hat nicht Priorität zum Beispiel der Bankmanager, der 7.000 Euro, 8.000 Euro im Monat verdient und jetzt gerade keine Entlastung braucht, in einer Lage, in der es sehr schwierig ist, mit den vorhandenen Mitteln umzugehen. Insofern Entlastung ja, Unterstützung der Menschen ja. Aber wir wollen uns konzentrieren auf diejenigen, die nicht so viel verdienen, auf diejenigen, die es tatsächlich auch nötig haben, in dieser Lage jetzt Entlastung zu erfahren.
Meine Sorge wäre, ja, dass wenn Christian Lindner nicht den Grundfreibetrag erhöht, ja, so wie er es jetzt vorhat mit den 2 Milliarden, dass er die 2 Milliarden nicht für was anderes vorgesehen werden. Das wird jetzt keine sozial ausgewogenere Steuersenkung damit vorgesehen, ja, oder nicht gesagt, ey, dann machen wir mit den 2 Milliarden was anderes Soziales, sondern es gibt diese Grundfreibetragssenkung oder es gibt sie nicht. Und das führt dann wiederum zu einem schweren Ermessen, denn 2 Milliarden Grundfreibetrag senken trifft jeden Einkommensteuerzahler, ja, zumindest diejenigen, die mehr als den Grundfreibetrag verdienen. Es nützt allen nur eben am meisten den Spitzenverdienern. Ja, wäre also anders als andere Steuern, dass man die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme noch bis zum Sommer gesenkt gelassen hätte, ja, wäre das deutlich ausgewogener, weil Gas und Fernwärme oder die Heizungskosten einfach für Menschen mit kleinem Geldbeutel eben relevanter sind, ja, als für Menschen mit großem Geldbeutel, man einen größeren Teil des Einkommens aus. Und anders ist es eben bei der Einkommenssteuer, die halt progressiv gestaltet ist.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, worum es geht. Es geht darum, Christian Lindner möchte gerne der kalten Progression entgegenwirken, indem man eben die Einkommenssteuergrenzen anhebt und eben verschiebt, damit eben am Ende nicht so viel vom Lohn aufgefressen wird, wenn man eine Lohnerhöhung bekommt.
Das ist die Debatte allerdings für 2025, 2026. Christian Lindner will den Soli abschaffen und wieder die kalte Progression begleichen. Beides kostet ungefähr 10 Milliarden pro Jahr. Vielleicht die kalte Progression, wenn die Inflationsentwicklung gering ist, ja, vielleicht weniger, vielleicht kommt er auch mit 5 Milliarden aus. Aber bei einem Haushaltslauf, was eh schon 25 Milliarden betrifft, muss natürlich das, wenn das an Priorität hinzukommt, noch hinzugedacht werden. Und jetzt gibt's eine Sache, einen wichtigen Faktor, den Haushalt 25 extrem verkompliziert, denn die Haushaltsberatung fällt genau in die Zeit nach dem ersten Entwurf. Der Haushaltsentwurf fällt genau in die Zeit des EU-Wahlkampfs. Ne? Das heißt, jede Ampelpartei wird jetzt genau drüber nachdenken, was sie da jetzt mit reinpackt, durchsetzt oder auch nicht. Und es wird ja auch der letzte Haushalt sein, den man erlebt, ja, am eigenen Geldbeutel bei der Bundestagswahl. Ich würde also sagen, der komplizierteste Haushalt für die Ampel.
Aber warum sind Sie denn genau dagegen? Er möchte das eben für alle Arbeitnehmer. Was stört Sie genau daran?
Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Hätten wir unendlich viel Geld, dann könnten wir auch sehr viele Dinge tun. Da wir knappe Kassen haben, müssen wir ja schauen, was machen wir mit dem Geld. Und da ist unsere Priorität ganz klar bei denen, die hart arbeiten und am Ende des Monats dennoch nur ein kleines Gehalt mit nach Hause bringen. Und diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, Bankmanager zum Beispiel oder die Anwältin, die im Jahr 100.000, 150.000, 250.000 Euro verdient. Ich bin mir sicher, ganz viele von denen sehen genau auch diese Prioritätensetzung. Wenn man sehr viel verdient, dann glaube ich, ist es auch in solch einer Lage nur legitim. Und ich glaube, wir haben da und die Unterstützung von sehr vielen zu sagen, die Priorität liegt nun erstmal bei denen, die ein kleines Gehalt haben, hart arbeiten und am Ende des Monats immer wieder merken, es reicht leider nicht im Geldbeutel.
Welche Debatte wir im Übrigen nicht haben, ne? Jetzt ist, wir haben zwar die, dass beim Bürgergeld gesagt wird, oh, die 12%, das ist zu viel, weil wir haben ja jetzt gar nicht mehr so viel Inflation, aber wir haben bei der kalten Progression, wie die Steuergrenzen angehoben wurden, nicht die Debatte, oh, war das denn eigentlich wirklich so viel, als wir das 22 für 23 und 24 festgelegt haben, wie die Inflation tatsächlich war. Da spricht keiner drüber, das stellt keiner in Frage.
Ja? Steuerzahlerchef Rainer Holznagel schlägt vor, um das Problem eben zu lösen, dass man die Steuertarife, dass die automatisch sich anpassen. Wäre das eine Lösung für Sie?
Ich finde, es ist jedes Mal eine immanent politische Entscheidung zu klären, wo die Prioritäten liegen. Und genau in dieser Prioritätenfrage sind wir.
Ihre Prioritäten sind klar, das haben wir auch beim Bürgergeld gesehen. Jetzt fordert Christian Lindner erneut, es müsse ein Update geben, weil eben die Anreize zur Arbeitsaufnahme nicht genug sind, seiner Auffassung nach. Wo wären Sie denn als Grüne bereit, tatsächlich nochmal nachzubessern?
Wir haben das Bürgergeld gemeinsam auf den Weg gebracht, mit der Perspektive, alles auf Arbeit auszurichten. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, Jugendliche, die eine Ausbildung machen, sollen mehr behalten können, dass sie direkt die Erfahrung machen, es lohnt sich, arbeiten zu gehen. Alle, die arbeiten, haben jetzt im Bürgergeld die Situation, dass sie mehr behalten dürfen von dem, was sie verdienen. Jede Stunde mehr Arbeit bringt auch mehr in der Tasche. Und da bereiten wir gerade eine zweite Reform vor, die das noch weiter ausbuchstabiert. Was nicht richtig ist, ist das, was CDU, CSU gerade vorgeschlagen haben oder was vielmehr die CDU vorgeschlagen hat, nämlich Menschen.
Jetzt habe ich tatsächlich, ich sehe es gerade im Chat, hat sie Herrn Holznagel als Chef vom Bund der Steuerzahler vorgestellt oder als Steuerzahlerchef? Generell klingt natürlich Bund der Steuerzahler fast immer wie eine wichtige staatliche Institution. Ne? Wird auch häufig dann im Bundesrechnungshof verwechselt oder gemeinsam genannt. Bund der Steuerzahler ist all das nicht. Die sind zwar gemeinnützig aus irgendeinem Grund, aber sind ein Lobbyverein für Unternehmenssteuerzahler vor allem. Und naja, es klingt fast so, als wäre sie von Rainer Holznagel da vorab gebrieft worden.
alles zu nehmen, direkt, wenn sie ins Bürgergeld kommen. Eine Hebamme zum Beispiel selbstständig, die dann ins Bürgergeld kommt, müsste nach dem Konzept der CDU sofort die Wohnung ausräumen, müsste das Kinderzimmer räumen. Das sorgt dafür, dass die Menschen sich gerade nicht auf Arbeit konzentrieren.
Aber jetzt haben Sie gar nicht die Frage beantwortet, wo die Grünen noch bereit wären, tatsächlich noch Veränderungen vorzunehmen am Bürgergeld. Denn die Kritik bleibt ja tatsächlich, dass die Anreize nicht genug sind für einige.
Wir bereiten ja gerade eine zweite Reform vor. Technisch gesagt sind das die Transferentzugsraten. Konkret gesagt ist das, das, was man verdient, muss am Ende stärker im Portemonnaie bleiben. Und da sind wir dran.
Aber sehen Sie,
das wird eine sehr interessante Reform. Das ist eine neue Information. Ja, deswegen habe ich das Interview auch nochmal mit rausgesucht. Das ist ein Querschnitt über alle Debatten, die wir hier angerissen haben. Aber das ist neue Information. Das wäre meine sinnvolle Reform. Ja, geht's nämlich darum, wurde zwar immer gesprochen, hat jemand im Bürgergeld mehr als derjenige, derjenige, der im Bürgergeldbezug nicht arbeiten geht, so muss man es sagen, mehr als derjenige, der arbeiten geht, dann ist immer klar die Antwort nein. Ja, wer arbeitet, hat immer mehr und deutlich mehr. Aber wir haben gesehen, gibt es eine Studie, ich glaube, es war vom IW und IWO zusammen, glaube ich, die haben eben herausgefunden, dass wenn man ab einem gewissen Betrag ist, so von 2,5 brutto war es, glaube ich, auf 3,5, 4 brutto, je nach Familienkonstellation, dass quasi der Übergang von ich verdiene in meiner Familienkonstellation so wenig, dass ich zum Beispiel Wohngeld brauche, zum Beispiel Kinderzuschlag beantragen kann, also noch staatliche Leistungen, bis hin ich verdiene so viel, dass ich da gerade rausrutsche, dass jeder Euro an Zuverdienst höheren Einkommen bedeutet, es fällt eben Kinderzuschlag, Wohngeld, Aufstockung, was auch immer weg am Sozialstaat. Wir hatten auch die Studie hier, sodass das sehr, als Grafik gesehen, ein sehr flacher Übergang ist und man netto für jeden Euro, man brutto eigentlich mehr hat, kaum mehr hat. Ne? Es bleibt also netto vom Bruttozugewinn in gewissen Konstellationen nichts übrig. Und das zu ändern ist sinnvoll, kostet allerdings viel, viel Geld, weil wir haben natürlich viele Menschen in genau diesem Bereich. Also das ist eine richtig, richtig Masse dahinter. Genauso, als würde man beim Steuersystem den sogenannten Mittelstandsbauch anfassen wollen. Wenn sie das 25 machten, bei Lindners sonstigen Plänen mit kalter Progression und 25 Milliarden, die ohnehin schon im Haushalt fehlen, dann weiß, glaube ich, nur der Gott, liebe Gott, wie.
Sehen Sie nicht auch, dass tatsächlich auch bei den arbeitenden Menschen vielleicht auch ein bisschen ein Ungerechtigkeitsgefühl entsteht, gerade bei denen, die nur etwas mehr verdienen als die Bürgergeldempfänger, dass sie sagen, das Bürgergeld ist so einfach nicht gerecht?
Wenn man den Lohnabstand erhöhen möchte, dann müssen wir auf die Löhne schauen. Das heißt, dass wir konkret vorgeschlagen haben als Grüne, dass wir die Mindestlohnkommission reformieren, dass wir 60% des durchschnittlichen Lohns, das schlägt die EU vor, in Deutschland auch als Untergrenze einziehen. Das hieße 2024 14 Euro Mindestlohn, 2025 ungefähr 15 Euro Mindestlohn. Das würde dafür sorgen, dass wir armutsfestere.
Das wäre tatsächlich mal ein sinnvoller Vorschlag. Mindestlohnkommission wurde ja von Andrea Nahles, heute Chefin der Arbeitsagentur, eingeführt. Ja, ist dann paritätisch besetzt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wenn man sagen würde, ihr könnt ja alles entscheiden, aber es muss mindestens dieser Richtlinie, der EU-Richtlinie, dass der Mindestlohn mindestens 60% vom Medianeinkommen ist, entsprechen, wäre schon mal einiges an Abhilfe getan. Und es ist auch ein bisschen ein schlechtes Zeugnis für die Kommission, für die bisherigen Mindestlohnhöhe, dass diese Richtlinie, die ja nur also das unterste Limit an Ambition ist, ne? Nämlich, dass das mal armutsfest ist, der Mindestlohn. Wenn das dazu führen würde, dass das der größte Sprung wäre beim Mindestlohn, den man seit langem hatte. Ja, mit 10,45 auf 12 Euro, gut, wäre dann ungefähr vielleicht genauso viel wie von 12,41 auf 14, beziehungsweise wäre er von 12 auf 14 gegangen, ist ja 24. Und dann von 12,71 ist sie, glaube ich, auf 15. Nee, dann sind die Sprünge doch größer. Also diese Richtlinie, die so ambitionslos ist, dass sie sagt, ey, macht den Mindestlohn nur armutsfest, nicht mehr, nur armutsfest, würde für die größten Sprünge sorgen.
Löhne haben. Das würde auch dafür sorgen, dass wir viel stärkere Anreize haben, in Arbeit zu gehen. Also eine Reform des Mindestlohnes, da sind wir sofort dabei.
Aber eine Reform beim Bürgergeld, beispielsweise Sanktionen, an die noch mal ranzugehen, ausgeschlossen?
Bei den Sanktionen hat das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben bis zu 30%. Und diesen Rahmen haben wir vollständig ausgeschöpft.
Dann schauen wir noch mal auf ein anderes Thema, die Kindergrundsicherung. Auch da gibt es große Kritik von der FDP. Es geht vor allem um diese 5.000 neuen Stellen, die geschaffen werden sollen, eben für die Auszahlung, für die Bearbeitung der Kindergrundsicherung. Müssen diese 5.000 Stellen denn tatsächlich sein?
Es ist schlechter Stil von einigen in der FDP, dass sie jetzt mit Halbwahrheiten und Falschaussagen versuchen, Stimmung zu machen gegen ein Projekt, was der eigene Bundesfinanzminister ja ausverhandelt hat, durchs Kabinett gebracht hat und dann in einer Pressekonferenz gemeinsam mit der Familienministerin vorgestellt hat. Das, was wir mit der Kindergrundsicherung machen, ist auf der einen Seite Millionen Kinder aus der Armut zu holen, auf der anderen Seite aber auch die Kommunen zu entlasten.
Wieder hier das Narrativ, mit der Kindergrundsicherung Millionen Kinder aus der Armut zu holen. Ich will noch mal daran erinnern, als Lisa Paus das auch vorgestellt hat, gemeinsam mit Christian Lindner, ne, den Entwurf, konnte sie diese Zahlen nicht nennen. Wie viele Kinder konkret damit über die Armutsschwelle gehoben werden? Hatte sie schlicht nicht. Dass man mit 2 Milliarden, ja, Millionen Kinder über die Schwelle holt, ich habe meine Zweifel.
Es ist ja Quatsch, dass diese Stellen alles neue Stellen seien, sondern wir entlasten die Kommunen, die im Moment nämlich die Last tragen, die ganzen Familienleistungen, diesen Dschungel an Familienleistungen zu administrieren. Die frei werdenden Stellen können die Kommunen dann in andere Bereiche stecken. Und worüber haben wir in letzter Zeit so intensiv diskutiert? Darüber, die Kommunen zu entlasten. Das heißt, die Kindergrundsicherung ist zum einen ein Projekt, um Millionen Kinder in Deutschland aus der Armut zu holen, ist zum zweiten ein Projekt, um Eltern aus dem Bürokratiedschungel zu befreien und ist zum dritten ein Projekt, um Länder und Kommunen zu entlasten. Und alle diese Gruppen, die Kinder, die Eltern und auch die Kommunen, können es sich nicht leisten, dass wir länger eine Blockade auch der FDP sehen. Deswegen würde ich daran appellieren, dass die Kolleginnen und Kollegen in der FDP sich erinnern, dass Bundesfinanzminister Lindner das ausgehandelt hat. Ein Gesetzentwurf liegt vor. Jetzt reden wir im Bundestag darüber, was verändert werden muss. Und dann werden wir die Kindergrundsicherung verabschieden.
Also, er kann es besser verkaufen, finde ich, als Lisa Paus, ja, zumindest. Vielleicht auch nicht so schwer. Das Narrativ, damit entlasten wir die Kommunen, ist ja interessant, ja, wenn man sagt, der Berater im Jobcenter muss jetzt dann beim Bürgergeld weiterhin nur den Vater machen, aber nicht mehr den Sohnemann. Ja. Ist das dann so eine Einsparung für den? Weiß ich nicht, weil hintenrum muss ja die Familienkasse wiederum dann wissen, was der Vater bekommt und das Jobcenter wiederum, was das Kind bekommt. Ja, also dann ist man doch wieder miteinander im Austausch. Und ein Berater kennt ja schon die Familienstory. Jetzt bräuchte es ja bei der Familienkasse noch jemanden, der die Familienstory irgendwie kennt. Ja, und berät. Vielleicht ist das nicht so beratungsintensiv wie anderes, ja, aber irgendwie dann doch schon. Also ob man wirklich damit netto zu einer Entlastung kommt. Und sie geht auf jeden Fall, das können wir festhalten, die Kritik kann man nicht nur den Konservativen überlassen, die kann man auch aus progressiver Sicht stellen. Es geht auf jeden Fall zu Lasten der Bürgergeldfamilien. Die haben mehr Lauferei, mehr Anträge, mehr Stellen. Und unter Umständen, wenn das alles nicht klappt, falsche Zahlungen, ja. So schön es wäre, wenn die Bringschuld nur mehr Gelder bedeutete oder die Sätze erhöht werden, was ja auch dann gar nicht passiert, ist die Gefahr da einfach ziemlich groß. Das waren die Nachrichten und Meldungen der Woche, ja. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt oder jetzt Fragen zu der Sendung habt, dann haut die jetzt gerne in den Chat. Wenn ihr die zwischenzeitlich schon mal gestellt hattet, ihr kennt das, dann kopiert die nochmal flott raus und stellt die nochmal, weil ich nicht hochscrollen kann. In der Zwischenzeit, ich glaube, es gibt keinen Tag, der besser wäre, um darauf hinzuweisen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass Jung und Naiv nur dank eurer Unterstützung existiert, funktioniert und wie heute 3 verschiedene Shows von insgesamt plus 5 Stunden, 6 Stunden euch liefern kann, aus der Bundespressekonferenz, im Interview mit Klaus Wieselski oder hier die wirtschaftspolitischen Meldungen der Woche. Wie das funktioniert, habt ihr eben eingeblendet gesehen oder jetzt nochmal und sonst auch unter diesem Video. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen jungen Naiv-Teams, ihr wisst das, ihr kennt das, ist euch sicher. Und nochmal der Hinweis, es gibt noch Tickets für die Palastrevolution im Sommer. Schnell zugreifen, wenn man noch ein Ticket haben will. Und mit dem Gutscheincode Ich komm wegen Hans, auch hier unter diesem Video in der Videobeschreibung, kann man sogar 5 Euro sparen. So, jetzt zu euren Fragen. Weißt du, ob die 2-Monats-Komplettsanktion beim Bürgergeld auf einmal pro Person bzw. eine begrenzte Wiederholung pro Zeitraum X hat? Kann das zu einer Dauersanktion werden? Nee, ich glaube, es ist begrenzt, auch weil nach Rechtsauffassung der Ampel die 2 Monate Sanktion, 2 von 12 Monaten, in diesem 30%-Korridor ist. Ist ja nur 1/6 der gesamten Leistung, der gesamten Zeit. Ne? Und ich glaube, dahinter versteckt man sich dann so ein bisschen. Wir werden sehen müssen, wie das dann in der Praxis gelebt wird. Ich will es aber auch nicht ausschließen. In den Details bin ich nicht so drin. Wieselski meinte im Interview vorhin, dass sich Infrastruktur sich wirtschaftlich nie rechnet. Kann man das so pauschal sagen? Wieselski-Interview machen wir nächste Woche on Detail. Da waren einige spannende Sachen drin. Ich habe zwischendurch immer schon reingehört und natürlich am Ende auch gewartet, bis es dann hier losgeht und dort mitgehört. So pauschal kann man es auf jeden Fall nicht sagen. Die Wahrheit ist aber, öffentliche Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge muss sich ja zum Glück nicht rechnen. Deswegen ist es ja öffentlich, ja, kann also nach Gemeinwohlmotiven und Bedarf und Bedürfnissen funktionieren und muss nicht betriebswirtschaftlich profitabel sein. Wenn es betriebswirtschaftlich profitabel wäre und dem Gemeinwohlinteresse diente, dann könnte man es ja privatisieren. Das Problem ist, dass häufig nicht der Fall ist. Ja, bei den Stromnetzen beispielsweise kann es keinen Wettbewerb geben, weil es nur das eine Stromnetz eben gibt. Das ist ein natürliches Monopol. Und wenn es sich betriebswirtschaftlich nicht rechnet, kann es trotzdem im öffentlichen Interesse sein. Da haben wir genau diese Kollision. Und deswegen funktioniert das häufig nicht. MMT-Verständnisfrage. Ist es richtig, dass wenn von Bank A nach Bank B Giralgeld von Kunde A zum Beispiel zu Kunde B transferiert wird, denke ich mal, dass das Giralgeld problemlos in Zentralbankgeld umgewandelt werden kann? Nee, es wird kein Giralgeld und Zentralbankgeld umgewandelt. Es sind zwei separate Systeme. Was die Bank dann macht, ist ihrem Kunden 100 Euro Giralgeld abzuziehen bei 100 Euro Überweisung. Kunde B schreibt dem 100 Euro gut, ja, einmal Minus, einmal Plus. Und die Bank A überweist dann von ihrem Guthaben, was sie bei der Zentralbank hat, 100 Euro an Bank B. Das machen sie aber nicht für jeden Kunden einzeln, sondern über alle Kundenzahlungen sammeln sie das eine Zeit lang und nehmen dann nur die Netto-Salden und überweisen das. Ja, das ist einfacher, das schont das ganze System und dann brauchen alle Banken weniger Reserven, also mindestens Zentralbankguthaben. Die sind nämlich teuer, die kosten was, die sinken die Profite. Deswegen, ja, so funktioniert das. Wo bleibt mein Klimageld, wird gefragt. Sehr richtige Frage. Ich würde sagen, es wird wieder ein Wahlkampfthema werden, dann wird es wieder versprochen werden, dann wird man merken, dass der Haushalt wieder eng ist. Und wenn eine konservative Regierung unter CDU-Führung, ja, dann die Realität ist, mit einem Finanzminister Carsten Linnemann, ich weiß nicht, ich spinne mal herum, dann wird es das Klimageld wohl eher nicht geben. Ja, ich glaube, auf das sollte man nicht warten. Was glaubst du, ist die Strategie von der FDP? Sie könnten doch auch Dinge in der Regierung gelingen lassen, stattdessen sich querstellen. Was soll das werden? große Frage. Fragt man ja auch Christian Lindner immer wieder, ob er die Ampel scheitern lassen will. Ich glaube, bei 4% in Umfragen traut er sich das nicht. Ich glaube, Christian Lindner merkt, und Volker Wissing auch, das sieht man an diesem Infrastrukturfonds oder jetzt an diesem Vorschlag, die Tilgungsfristen nach hinten zu schieben, die merken, dass es besser wäre, dass Steuersenkungen populärer sind, als sich an der Schuldenbremse festzunageln, beziehungsweise Infrastrukturinvestitionen und das bei der Bahn, dass die Bahn gelingt, wird ja so ein bisschen unternehmerisch gesehen und dass Volker Wissing als Verkehrsminister ist da so ein bisschen, ja, fast schon unternehmerisch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Gelingt die Bahn, kommt die voran, ja, wird das Volker Wissing angelastet? Gelingt das nicht? Leute sind frustriert. Ist das sein Schaden? Deswegen würde ich, wie auch der Kommentar sagt, Schuldenbremse ist Steuersenkungsbremse, würde ich denken, populäre, liberale Politik wäre auch mit mehr Geld einfacher und überzeugender zu machen. Dass Christian Lindner bisher stur war, ja. Ich glaube, der größte Fehler war, sich darauf festzulegen, dass der Krieg in der Ukraine nicht die Not, keine Notlage ist, im Sinne der Schuldenbremse. Denn, also, wenn ein Krieg wenige Flugstunden von hier keine außergewöhnliche Krisensituation ist, dann muss man ja fragen, was dann? Ne? Was dann? So, eine Frage machen wir noch. So, du sagst, dass mehr Produktivität mehr Wohlstand erzeuge. Ist das nicht eine recht eindimensionale Sichtweise für die Probleme, die wir haben, wenn wir die planetaren Grenzen ansehen? Ja, es stimmt. Also es ist mal rein ökonomisch betrachtet, ja, bedeutet Produktivität, was muss ich tun, um wie viel herauszubekommen? Ja, Produktivitätszuwachs bedeutet, ich kann mit den gleichen Leuten mehr Leistung, mehr Output erzeugen oder ich kann denselben Output mit weniger Leuten erzeugen. Produktivität wäre also, ist also ein Schlüssel zu Wohlstand in dem Sinne, als dass ich effizienter bin. Ich kann mit mehr aus jeder einzelnen, aus den Mitteln, die ich habe, kann ich mehr rausholen. Wie ich es dann nutze, ob ich sage, wir machen den Kuchen größer, alle mehr Einkommen, alle mehr Güter, ja, oder ich die Produktivität nutze und sage, alle mehr Freizeit, das ist ja gar nicht festgeschrieben. Aber Produktivität ermöglicht das eben erst. Ja, wenn ich ganz unproduktiv bin, ökonomisch gesprochen, muss ich eben viel arbeiten oder gesamtwirtschaftlich gesprochen müssen viele Leute viel arbeiten, um einen Wohlstand zu erzeugen. Wohlstand klingt abstrakt, ne, ist natürlich, wie wir wohnen, wie wir essen, wie wir leben, was wir an Kultur, Gütern und Dienstleistungen konsumieren können, all das. Das ist all das unser Wohlstand. Ob der Bus fährt oder nicht, all das unser Wohlstand. Dass man mittlerweile Wohlstand nicht mehr nur noch streng ökonomisch nach Bruttoinlandsprodukt misst, ja, sondern dass wir soziale, ökologische Kriterien anlegen, klar, ist selbstverständlich. Ja. Deswegen ist diese reine Begrenzung auf Produktivität ist ein ökonomisches Wohlstandsmaß. Ich würde aber auch sagen, um klimaschonend, ja, zu wirtschaften oder klimaschützend sogar, ist Produktivität trotzdem ein Schlüssel. Produktivität kann ja auch bedeuten, wir schaffen mehr Output mit weniger Emissionen oder den gleichen Output mit weniger Emissionen. Ne? Muss ja nicht auf Arbeitskräfte reduziert sein. Und es ist immer besser, effizient zu sein, als nicht effizient zu sein. Deswegen, nein, würde ich nicht sagen, Produktivität ist eindimensional. Es ist die Frage, was man daraus macht. Tja, das war das Wort zum Montag. Nächste Woche sehen wir uns wieder, hoffentlich um 19 Uhr, wenn euch das Wirtschaftsbriefing gefallen hat. Gerne Like da lassen, Abo da lassen, Jung und Naiv unterstützen. In den Kommentaren können wir wie immer gerne weiter diskutieren. Freue ich mich auf euer Feedback. Ansonsten, wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. wenn ihr mit 20 Euro unterstützt, seid ihr nächsten Monat auch in genau jenem Abspann dabei. Wir sehen uns wieder. Danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.